als bedrohlich empfundenen Situation in Form einer Besorgnis- und unlustbetonten Erregung äußert. Auslöser können dabei erwartete oder unerwartete Bedrohungen, etwa der körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung oder des Selbstbildes sein. Und was sagt der Duden zu Hoffnung? Hoffnung ist eine zuversichtliche innere Ausrichtung mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Hoffend verhält sich der Mensch optimistisch zur Zeitlichkeit seiner Existenz. Hoffnung kann aber begleitet sein von der Angst und der Sorge, dass das Erwünschte nicht eintreten wird. Im Gegenteil ist die Verzweiflung, oder ihr Gegenteil ist die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, die Resignation, die Depression oder die Angst. Ja, mir wird dabei also schon ein kleines bisschen klarer, was Hoffnung und Angst miteinander zu tun haben. Das sind eigentlich Gegenpole. Und heute ist Ewigkeitssonntag. Totensonntag, hat man früher gesagt. Über den Tod zu reden, das empfinden viele Menschen als geschmacklos. Aber gerade im Zusammenhang von Hoffnung und Angst kommen wir an diesem Thema nicht vorbei. Und auch gerade als Christen haben wir doch eine andere Sichtweise auf den Tod als wahrscheinlich die anderen Menschen, oder? Viele verdrängen dieses Thema und wollen gar nicht darüber nachdenken, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt und der Tod dann auch immer so endgültig erscheint. Ich glaube aber, es ist wichtig, darüber nachzudenken, damit wir wissen, wie wir im Hier und Jetzt unser Leben führen sollen und das Leben Sinn und auch Bedeutung hat. Gleichzeitig möchte ich aber mit den nun folgenden Betrachtungen nicht beim Tod stehen bleiben, sondern ich möchte mit euch zusammen weiter darüber hinaus gucken. Was erwartet uns? Was gibt uns die Bibel an Bildern und Hoffnungen mit? Ich glaube und vertraue darauf, dass diese Hoffnung, die wir bei Gott finden, jede Todesangst vertreiben wird. Aber zuallererst vielleicht die Frage, warum haben wir denn eigentlich Angst vor dem Tod? Warum wollen wir möglichst nicht darüber nachdenken? Und warum verdrängen wir am liebsten den Gedanken an den Tod? Es ist natürlich so, dass der Tod Menschen von uns nimmt oder uns von ihnen. Wir verlieren jemanden. Der Tod trennt irgendwie die Seele vom Körper und der Körper verendet, wird wieder zu Staub, wieder zu Erde. Und eigentlich soll das doch nicht so sein, sagt mein Gefühl. Ich bin doch fürs Leben bestimmt, oder nicht? Und dann kommt mir auf einmal der Tod in die Quere. Das ist normal, sagt mein Verstand. Aber eigentlich soll das nicht so sein. Kaum bist du geboren, greift schon der Tod nach dir. Das ist unsere Bestimmung. Alles, was lebt, wird geboren, um zu sterben. Darauf sind wir nicht vorbereitet. Und wir wollen uns nicht vorbereiten, sondern wir wollen das lieber verdrängen. Aber warum verdrängen wir das? Hier sind ein paar Gründe, die vielleicht dazu führen können. Einer von den Gründen ist eigentlich ein guter, das sind die medizinischen Errungenschaften. Die wirklich tolle medizinische Versorgung, die wir haben. Ich habe mal irgendwann darüber nachgedacht, wer von meinen 4 Kindern wohl die ersten 10 Jahre überlebt hätte ohne die heutige Medizin. Wahrscheinlich keins. Schon ohne Impfung oder ohne Antibiotika und Asthma-Medizin hätte es bei uns ganz anders ausgesehen. Aber die moderne Medizin, ihre Errungenschaften, die haben sehr viel erreicht. Die Lebenserwartung zum Beispiel 1910, die betrug bei Frauen 48 Jahre. Im Jahr 2010 sind es schon 82 Jahre. Hätte ich vor 100 Jahren gelebt, dann wäre ich wahrscheinlich schon weg vom Fenster. Aber momentan liegt die Lebenserwartung bei Männern bei 78 Jahren. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Innerhalb von 150 Jahren hat sich die Lebenserwartung in Deutschland mehr als verdoppelt. Wodurch kommt das? Hauptgründe sind die stark gesunkene Kindersterblichkeit durch Hygienemaßnahmen, gute Ernährung, die Wohnsituation, Arbeitssituation, also alles im Allen unser Wohlstand. Das ist wirklich toll und wir können dankbar sein, dass wir das haben und dass wir so länger leben dürfen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Altersforschung. Man forscht mit Hochdruck daran, wie wir in Zukunft noch länger leben können. Da werden Medikamente entwickelt, Blutplasma soll ausgetauscht werden und Stammzellen sollen irgendwie was machen und das Leben wird dadurch verlängert. Das funktioniert jetzt schon bei irgendwelchen Tieren und zukünftig soll das auch bei Menschen funktionieren und wird schon ausprobiert. Und ein Teil der Wissenschaftler, die haben noch eine andere Vision. Die haben sich als Ziel gesetzt, die Menschen unsterblich zu machen. Immortalisten werden die genannt. Und die sind aufgrund ihrer Forschung, die sie jetzt schon haben, sicher, dass die menschliche Lebenszeit kein Ende haben muss. Die forschen und arbeiten am ewigen Leben, könnte man sagen. Aber der größte Teil der Forschung hat als Ziel, dass man auch im Alter, im hohen Alter, noch ohne Krankheiten leben kann. Ein 90-Jähriger, der soll sich dann so fühlen wie ein 50-Jähriger heute. Und dazu muss das Altern gestoppt werden. Für mich ein bisschen zu spät. Aber egal, daran wird auf jeden Fall geforscht. Und was sagt die Bibel dazu? Im 5. Buch Mose 34 können wir nachlesen, wie Mose gestorben ist. Wisst ihr, wie alt er geworden ist? 120 Jahre. Und seine Augen waren klar und seine Lebenskraft war ungebrochen. Also es ging ihm richtig gut. Und wenn ich mir angucke, wie viele Hundertjährige das heutzutage schon gibt, dann sind wir davon doch gar nicht mehr so weit entfernt, oder? Diese Forscher sind für mich im Team Hoffnung. Aber trotzdem gibt es immer noch auch das Team Angst. Da sind immer noch Krankheit, Tod und Leid. Und das passt nicht in den Kram. Das wollen wir vermeiden. Und wir wollen den Gedanken an sowas verdrängen. Vielleicht geht der ein oder andere von uns deswegen auch noch nicht mal zum Arzt, weil wir Angst haben vor der Diagnose. Wir wollen nicht, dass der Arzt irgendwas entdeckt, das uns Angst macht. Das ist dann die andere Seite der modernen Medizin. Früherkennung, Vorsorgeuntersuchung und so weiter. Das kann auch Angst machen. Und so gehört die moderne Medizin sowohl zum Team Hoffnung als auch zum Team Angst. Der zweite Fokus, warum wir nicht über den Tod nachdenken wollen, ist wahrscheinlich, der zweite Punkt ist der Fokus auf das Diesseits. Dieser Fokus, der führt dazu, dass viele Menschen in unserer Kultur glauben, dass in dieser materiellen Welt, in der wir gerade leben, das ist alles, was es überhaupt gibt. Es gibt keinen Gott, es gibt kein übernatürliches Leben, keine weiteren Dimensionen, keine übernatürliche Realität, keinen Geist und auch keine Seele. Und was wir haben und das, was wir hier sehen können und anfassen können und begreifen können, das ist alles, was es gibt. Und wenn das so ist, dann muss ich alles, was geht, hier auf der Erde abgreifen. Mein Glück, meine Erfüllung ist an diese Zeit auf der Erde, meine Lebenszeit gebunden. Ich nehme alles mit, was die Welt zu bieten hat. Und dann ist natürlich der Tod mein schlimmster Feind, weil er alle meine Träume zerstört und weil er so endgültig ist. Daraus ergibt sich dann, dass wir mit allen Mitteln gegen den Tod angehen müssen. Und dabei wird das eigentliche Leben bedeutungslos. Und das ist eigentlich schon mein dritter Punkt. Die Bedeutungslosigkeit des Lebens. Wenn der Tod wirklich das Ende ist, wenn wir alle sterben und sogar am Schluss die gesamte menschliche Zivilisation und dann von mir aus auch noch das Sonnensystem sich auflöst, dann hat doch nichts irgendeine Bedeutung. Wenn wir aus dem Nichts kommen und wir gehen ins Nichts, woher sollten wir dann im Hier und Jetzt das Gefühl haben, dass es nicht alles nichts ist, diese Leere. Wenn sich alles um das Hier und Jetzt dreht, dann ist doch eigentlich alles bedeutungslos. Und so komme ich dann eigentlich schon zu meinem vierten Punkt, das Bedauern. Wenn der Tod näher rückt, dann weinen oder trauern wir gewissen Dingen hinterher. Wenn der Tod näher kommt, kommt oft im Rückblick auch auf das Leben der Wunsch, manche Dinge noch ändern zu können. Oh Mann, was würde ich darum geben, wenn ich das oder dieses ändern könnte? Ich hätte doch anders leben sollen. Ich hätte meine Zeit viel besser nutzen sollen. Häufig kommen dann auch Schuldgefühle. Ich erkenne Dinge, die ich besser getan oder vielleicht auch nicht getan hätte. Dinge, die ich besser gesagt oder vielleicht auch nicht gesagt hätte. Vertane Chancen, fällt mir immer mein Sohn Paul ein. die machen uns traurig. Und das Gefühl, dieses Leben, das jetzt zu Ende geht, irgendwie vergeudet zu haben. Manche sagen, dass nach dem Tod alles aus ist. Sie glauben nicht, dass da überhaupt noch irgendwas kommt. Da muss ich sagen, da hat der Teufel schon eine Menge geschafft. Er will, dass wir glauben, dass es ihn, also den Teufel und somit auch Gott, unseren Schöpfer, gar nicht gibt. Mit Fake News werden wir manipuliert. Es werden Zweifel gesät, zunächst an der Schöpfungsgeschichte der Bibel, an der Auferstehung von Jesus und damit natürlich an der Auferstehung insgesamt. Und so geht das immer weiter. Früher, vor vielleicht 100 Jahren, da glaubte die Mehrheit der Menschen an Gott und den Teufel. Gott, das steht für das Gute und die Gerechtigkeit. Und der Teufel, das ist das Böse. Zwei unterschiedliche Pole, sowas wie Hass und Liebe. Da konnte man sich gut entscheiden. Aber es scheint mir, der Teufel hat seine Strategie geändert. Der Gegenpol von Liebe ist nicht Hass. Nein, das ist die Gleichgültigkeit. Und so hat der Teufel nun die Strategie, die Menschen davon zu überzeugen, dass es gar keinen Tod gibt. Und damit gibt es natürlich auch keine Hölle, kein Fegefeuer, keine ewige Verdammnis. Und dann hat natürlich Gott, gibt es auch keinen Gott und es gibt auch keine Gerechtigkeit. Es scheint mir so, als ob immer mehr Menschen auf diese List des Satans reinfallen. Bloß die Frage ist und bleibt, was ist, wenn das doch nicht so ist? Dass da doch nicht nichts ist? Könnte es vielleicht sein, dass letztlich hinter all diesen Gefühlen, die wir haben, hinter dem Bedauern und dem Verdrängen, dem Wunsch nach langem Leben, doch die Angst vor dem Gericht steht? Könnte es sein, dass wir doch tief in unserem Herzen wissen, dass da noch irgendwas anderes ist auf der anderen Seite des Lebens? Und was wird dann, wenn ich mich und mein Leben doch irgendwann vor irgendjemandem verantworten muss? Wenn ich jetzt schon auf dieser Erde mit mir selbst ins Gericht gehe und so viele Dinge bedauere? Ich glaube, dass wir alle, vielleicht nur unterbewusst, wissen, dass Gott unser Schöpfer ist. Im Buch des Predigers in der Bibel steht, dass uns die Ewigkeit ins Herz geschrieben ist. Wir wissen, dass Gott unser Schöpfer ist und dass wir ihn anbeten und ihm gehorchen sollen. Aber viele verdrängen dieses Wissen, so sagt es Paulus im Römer 1, Vers 18. Wir verdrängen das, um bestimmt, selbstbestimmt durchs Leben gehen zu können, ohne Gott. Doch im Sterben, wenn der Tod auf uns zukommt, lässt sich unser Gewissen nicht mehr zum Schweigen bringen. Da kommt dann alles nochmal hoch und trotz aller Anstrengungen bleibt ein Gefühl von Schuld. Mann, ich hätte besser leben sollen. Oder ich habe doch nicht alles erreicht, was ich hätte erreichen können. Was machen wir dann damit? Wie gehen wir damit um? Wie können wir Ängste loswerden? Wo oder besser ist Hoffnung? In der Bibel gibt es viele Bilder für die Ewigkeit und auch für das, was dort auf uns wartet. Und auch, wie wir mit dem Tod umgehen sollen. Im 1. Thessaloniker Kapitel 4, Verse 13 bis 18 wird diese Hoffnung, die wir angesichts des Todes haben, beschrieben. Wir haben das vorhin von Ulrich schon mal in der Lesung gehört, aber ich lese es euch nochmal vor. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht so trauern müssen wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Dann werden sie genauso dabei sein, wenn er kommt. Was wir euch jetzt schreiben, gründet sich auf ein Wort, das der Herr selbst gesagt hat. Wir, die wir beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, werden den Verstorbenen nichts voraus haben. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste sollen die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Hoffnung. Uns gegenseitig zu trösten, das ist das Ziel. Dass wir die richtigen Worte haben, um uns gegenseitig Mut zuzusprechen, Hoffnung zuzusprechen. Für mich sind in diesem Text drei Dinge zu erkennen, die uns in der Ewigkeit erwarten und die uns Hoffnung geben und die Angst vorm Tod vertreiben. Das erste sind liebevolle Beziehungen. Die Leute aus der Gemeinde in Thessalonik, die haben sich gefragt, was denn mit denen passiert, die bereits gestorben sind. Und so fragen wir uns vielleicht, was mit uns passiert, wenn wir gestorben sind. Wo sind die denn abgeblieben, die Leute, die schon gestorben sind? Und was wird mit uns? Und Paulus beantwortet das ungefähr so: Macht euch keine Sorgen, ihr werdet wieder zusammenfinden. Das ist doch eine tolle Hoffnung, oder? Es gibt zwar viele Menschen, die nicht an Jesus glauben oder glauben wollen und dafür glauben, dass nach dem Tod nichts mehr kommt. Auch gibt es eine immer größer werdende Gruppe von Menschen, die an eine Reinkarnation, also so eine Art Wiedergeburt glauben und dass die Seele nach dem Tod nicht aufhört zu existieren, sondern dass sie sich einen neuen Körper sucht und dann muss sie nochmal wieder leben und durchläuft dann wieder den gleichen Zyklus von Geburt, Tod und Wiedergeburt. Und andere, die glauben, dass man nach dem Tod irgendwie in der Natur verschwindet und von der Welt absorbiert wird, vom Wind oder von den Bäumen oder sowas. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch schon mal in so Nachrufen gelesen, der Verstorbene ist gar nicht mehr da oder gar nicht weg, der ist immer noch da. Man kann ihn im Wind oder im Regen oder sowas, kann man ihn spüren. Nach dem Motto, ich bin gar nicht gestorben, ich bin ja bei euch. Soll bedeuten, dass die Toten auch nach dem Tod immer noch da sind, als Teil der Natur oder des Universums. Nur das persönliche Bewusstsein, die Persönlichkeit, die ist weg. Und manchmal wird auch gesagt, dein Ich, das, was du bist, das war sowieso nur eine Illusion, das gibt es eigentlich gar nicht. Du bist so eine Art Tropfen aus dem Ozean und dann kehrst du wieder in den Ozean zurück. Aber Paulus und die Bibel, die sagt etwas ganz anderes. Paulus sagt uns, dass wir wieder mit den Leuten zusammen sein werden, die wir verloren haben. Wir werden ganz persönliche, von Liebe geprägte Beziehungen zueinander haben. Beziehungen für die Ewigkeit. Und Liebesbeziehungen, die gehören doch oder sind das größte Glück, das wir hier auf der Erde haben. Das macht doch uns Menschen aus, dass wir andere lieben können. Auf der Erde ist allerdings unsere Liebe oft verfälscht von Egoismus und von Neid und wird auch oft von Angst getrübt, der Angst, den anderen zu verlieren. Wir hängen uns an Menschen, die wir lieben und manchmal klammern wir uns an die und wollen auch aus Angst den anderen kontrollieren. Und das kann dazu führen, dass manche sich gar nicht mehr auf Liebe oder auf Liebesbeziehungen einlassen wollen. Obwohl doch die Liebe zum Schönsten gehört, was wir auf der Erde haben, lassen sich manche nicht mehr auf die Liebe ein. Ein wie immer ganz schlechter Vergleich ist, dass die Liebe hier auf der Erde so ist wie so ein Rohr, durch das die Liebe fließt und das Rohr ist ziemlich doll verstopft durch all diese Sachen. Und im Himmel, wenn wir da sind, da ist das dann ganz anders. Da ist das Rohr frei und die Liebe, die fließt unaufhörlich volles Rohr durch das Rohr durch. Und durch jeden durch. Und du wirst immer mit deinen Liebenden zusammen sein, ohne jede Angst, ohne Hindernisse, ohne Sünde oder Schlechtes wirst du selber ehrlich lieben können und auch geliebt werden. Und so komme ich zu dem zweiten Punkt, von dem, was uns erwartet in der Ewigkeit. Die Bibel spricht auch von unserem Körper. Was uns erwartet, ist ein noch vollkommener Körper. Wir glauben, dass unsere Seele nach dem Tod in den Himmel kommt. Und unser irdischer Körper, der wird wieder zu Staub, zu Erde. Das ist ja auch kein Geheimnis. Aber ich bin sicher, wir bekommen einen neuen Körper. In der Offenbarung wird von einem neuen Himmel und einer neuen Erde gesprochen. Ein Ort, an dem es keine Krankheiten mehr gibt, kein Leid und keine Schmerzen. Wir werden in Ewigkeit bei Jesus im Himmel sein, im neuen Jerusalem. Und dort, Leute, da werden wir nicht wie die Gespenster irgendwie durch die Gegend fliegen oder sonst irgendwas. Da bin ich ganz sicher, wir werden singen und wir werden beten und anbeten. Wir werden leben mit unseren Liebsten. Ist das nicht toll? Ich stelle mir das im Himmel immer so vor, wie immer Frühling, so als wenn ich in meiner Hängematte liege und der warme Wind, der weht da so durch und die Kinder, meine Enkelkinder und alle, die laufen da so durch die Gegend. Das ist irgendwie so wunderbar, manchmal kann ich das gar nicht mehr erwarten. Und der Tod, Leute, der Tod ist vollkommen ohne Bedeutung. Wir werden dann sein, wie wir schon immer sein sollten. Vollkommen. Ohne unerfüllte Bedürfnisse, ohne unerfüllte Sehnsüchte, frei von jedem Gebrechen, uns tut nichts mehr weh. Was für eine Zukunft. Und was erwartet uns noch? Das Dritte, was uns erwartet, Leute, das ist Gott selbst, seine Gegenwart, die vollständige Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir werden Jesus selbst sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und wir müssen uns nicht schämen, nicht wegsehen, weil wir unrein sind und unehrlich oder sonst irgendwas. Wir können Jesus und auch allen anderen Leuten, die um uns herum sind, offen in die Augen schauen. Absolute Liebe wird da sein, für jeden, von jedem. Keine schlechten Gedanken, kein Misstrauen, kein Neid. Nichts von all dem, was Beziehungen hier auf der Erde so schwer macht, wird es in Gottes Gegenwart mehr geben. Wir werden Gott so sehen, wie er wirklich ist. Im 1. Korinther 13, Vers 12 schreibt Paulus, dass wir die Dinge jetzt noch unvollkommen sehen, in unserer Vorstellung, wie in einem trüben Spiegel, so nennt er das. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Noch ist bei der prophetischen Schau vieles unklar und rätselhaft. Einmal aber werden wir Gott sehen, wie er ist. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen. So deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was dann bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte, das kennt ihr alle. Wenn ich daran denke, dann kann ich mich nur darauf freuen. Und manchmal im Lobpreis oder auch manchmal, wenn gebetet wird, dann spüre ich Gottes Gegenwart jetzt schon ganz deutlich. Mal mehr und manchmal nur ein bisschen. Aber es bewegt mich und das macht mich froh und frei. Und wie gesagt, manchmal denke ich, ich kann das gar nicht mehr erwarten, bis das soweit ist. Und das Angstgefühl, das ich habe, das verändert sich. Vielleicht ist das dann so ähnlich, wie wenn unsere Amelie im Freibad auf den 5-Meter-Turm klettert, um da runter zu springen. Da ist dann die Angst plötzlich irgendwie eine freudige Anspannung. Macht dir das auch Hoffnung? Macht euch das Hoffnung? Macht dir das auch Lust, mit dabei zu sein? Das ist ja deine Entscheidung. Willst du Jesus vertrauen? Willst du auch mit zum Team Hoffnung gehören? Willst du glauben und darauf vertrauen, dass Jesus auch dich meint, dass er dich frei machen will von aller Angst, von Schuld und von Scham? Dann, Leute, dann wartet nicht länger mit der Entscheidung und macht es fest. Entscheide dich heute, an Jesus glauben zu wollen und Jesus zu vertrauen. Hab keine Angst vor Zweifeln. Was hast du zu verlieren? Was haben wir zu verlieren, wenn sowieso alles zu nichts führt? Aber was können wir gewinnen? Freiheit, Vergebung und ewiges Leben. Ewiges Leben im Angesicht Gottes. Mach es fest und bekenne es neu, heute. Jesus ist mein Herr. Jesus ist dein Herr. Gleich beim Abendmahl, da kannst du dich neu mit Jesus verbinden. Heute ist dafür ein besonders guter Tag. Dankeschön. Amen.